Ja, wir kommen heute zum zweiten Teil der Psalmen. Wir hatten letztes Mal ja das erste Psalmbuch miteinander betrachtet, die Psalmen 1 bis 41. Wir hatten gesehen, dass diese Psalmen grundlegend waren, dass fast jede Thematik angesprochen wurde in diesen Psalmen. Wir haben vorwiegend den prophetischen Aspekt der Psalmen uns angeschaut. Das werden wir auch heute tun. Weil über den prophetischen Aspekt der Psalmen erschließt sich uns der Aufbau der Psalmen. Bernd sagte so natürlich, dass die Psalmen viel Trost Einzelnen geben, aber wenn ihr ehrlich seid, dann war es meistens so, dass ihr einzelne Psalmen lest, oft einzelne Verse aus den Psalmen, die sehr zu Herzen gehen und die geschrieben wurden von Männern, die in schwierigen Umständen waren, vielleicht vergleichbar mit schwierigen Umständen, in denen wir sind, vielleicht auch noch schwieriger. Und was sie da für Empfindungen hatten und wie sie sich an Gott wenden, das kann uns eine Hilfe sein. Nur muss man eins beachten, alle Schreiber, die geschrieben haben Psalmen, vorwiegend war das ja David, die meisten stammen von ihm, aber wir denken auch an Asaf, wir denken auch an die Söhne Koras, von denen viele Psalmen sind, sie kannten eins noch nicht. Sie kannten noch nicht den Herrn Jesus. Das Werk der Erlösung war noch nicht geschehen. Und so ist es ein wenig gefährlich, die Psalmen eins zu eins auf uns zu übertragen, denn eigentlich besitzen wir als Christen weitaus mehr, als die Psalmschreiber besessen haben. An Kenntnis von Gott, an dem, was geschehen ist von Seiten Gottes zu unserer Erlösung, alles das kannten diese alttestamentlich Gläubigen nicht. Und so ist auch das, was sie letzten Endes finden an Beruhigung, eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, unter unserem Niveau. Bloß leider ist oft unser Niveau so niedrig, dass wir eigentlich auf dem Boden der alttestamentlich Gläubigen uns bewegen. Und dann erfahren wir natürlich dort auch Trost. Aber wenn wir eigentlich den christlichen Boden einnehmen, dann würden wir oft merken, dass wir mehr haben als das, was die alttestamentlichen Schreiber wissen konnten. Psalmen sind Lobgesänge. Die Einteilung des Buches der Psalmen. Wir haben gesehen, es sind 5 Bücher, ebenso wie auch die 5 Bücher Mose. Man könnte da auch gewisse Parallelen sehen. Das erste Buch der Psalmen, da sehen wir, es gibt Gerechte, es gibt Ungerechte und die leben nebeneinander. Und das gibt Übungen, das gibt Spannungen. Das finden wir, haben wir schon sehr deutlich im ersten Psalm gesehen. Da war von dem Gerechten die Rede, der über sein Wort sinnt Tag und Nacht. Und dann waren plötzlich nicht so die Gottlosen, sie sind wie der Spreu. Plötzlich werden sie erwähnt und diese beiden Gruppen leben nebeneinander. Das ist auch unser Teil heute. Wir als solche, die an den Herrn Jesus glauben, haben ungläubige Nachbarn. Wir haben ungläubige Arbeitskollegen. Wir haben ungläubige Mitschüler. Je nachdem, wie ein jeder in den Umständen, in denen er ist. Wir sind umgeben von Ungläubigen. Das zweite Buch der Psalmen, das wir heute anschauen wollen, die große Überschrift prophetisch jetzt ist, die Leiden des Überrestes der Juden, sage ich mal besser, unter dem Antichristen. Das ist das große Thema des zweiten Buches der Psalmen, was wir heute zuerst anschauen werden. Das dritte Psalmbuch, das wir heute auch noch anschauen werden, sind noch einmal die Leiden des Überrestes, aber unter jemandem anderen. dem König des Nordens. Das hängt mit dem Antichristen zusammen. Es sind aber zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten und unter beiden leiden die gottesfürchtigen Juden oder werden leiden in der Zukunft. Wie das zusammenhängt, werde ich gleich nachher noch erklären. Das vierte Buch der Psalmen beschäftigt sich mit der Regierung des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich, das dann beginnen wird, wenn er wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Und das letzte Buch ist ein Rückblick, die Wege Gottes oder des Herrn mit seinem irdischen Volk, mit seinem Volke Israel. Bevor wir jetzt auf das zweite Psalmbuch kommen, möchte ich 3-4 Verse vor euch bringen, die entscheidend sind für die Einteilung des zweiten und dritten Buches der Psalmen. Und diesen Abschnitt, das sind 4 Verse, die finden wir in Daniel 9. Ich greife jetzt vor, das Buch Daniel kommt ja irgendwann noch dran, aber wenn wir die Propheten dann betrachten, aber für das Verständnis und die Einordnung des zweiten und dritten Buches der Psalmen ist das vielleicht die geeignetste Stelle, um das festzumachen. Daniel 9, Vers 24 und bis 27. Es ist ein Exkurs, ein kleiner Ausflug. 70 Wochen. In Klammern, das sind 490 Jahre. Jede Woche sind 7 Jahre. 70 Wochen sind 70 mal 7 gleich 490 Jahre. Sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Das Wort richtet der Engel an Daniel, dass sein Volk war das Volk Israel. Und die heilige Stadt ist Jerusalem, wo wir hier natürlich von dem heutigen Jerusalem ein Foto haben. Diese 70 Wochen sind bestimmt, um etwas zu erreichen, um die Übertretung, gemeint ist die Übertretung dieses Volkes, zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen. Die werden aufhören dann, die Sünden dieses Volkes. Und die Ungerechtigkeit, die sie getan haben, vorher zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln, das bedeutet zu erfüllen und damit zum Abschluss zu bringen, was die Seher und die Propheten vorausgesagt haben. Und ein Allerheiligstes zu salben. Das ist wahrscheinlich, das, so deute ich das, der Tempel im tausendjährigen Reich. Den Tempel finden wir dann beschrieben im Propheten Ezekiel in aller Ausführlichkeit. Dann wird zu Daniel gesagt, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Die 1 stammt von mir, ich will da nachher Bezug darauf nehmen, auf diesen Satz, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Erstens, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, zwar in Drangsal der Zeiten. Das ist der zweite Vers von dieser Rede des Engels bezüglich der 70 Wochen an Daniel. Wir sehen hier die Klagemauer, Teile davon. Wann war das? Wann ging das Wort aus, Jerusalem wieder aufzubauen? Das Jahr kennt man ganz genau. 445 vor Christus. Es gibt auch ein Buch der Bibel, das das genau beschreibt. Das ist das Buch Nehemia. Da war Nehemia, war Mundschenk des Königs in Babel. Der Großteil der Juden war aus der babylonischen Gefangenschaft schon zurückgekehrt unter Zerubabel, dem Statthalter, und Josua, dem Hohenpriester. Einige Jahre später war Esra mit einer kleinen Schar auch zurückgekehrt und Nehemia war aufgrund seiner Position am Hof als Mundschenk des Königs, konnte nicht zurückkehren, wurde aber ab und zu besucht von solchen, die schon in Jerusalem waren. Und sie haben gesagt, ja, die Stadt ist noch zerstört. Vor allem ist die Mauer zerstört. Wir sind schutzlos vor den Feinden. Und als sie ihm das sagen, da trauert er. Und einige Monate später merkt das der König. Er hat wohl lange versucht, seine Trauer sich nicht anmerken zu lassen. Das kann man verstehen, als Mundschenk des Königs durfte der nicht mit so einem Gesicht rumlaufen, das ging nicht. Ne? Da hätte der König ihn in den Kerker geworfen, wenn es ihm gepasst hätte. So hat er sich bezwungen, aber er hat auch zu Gott gebetet, das finden wir in Nehemia 1. Sein Anliegen war, dass die Stadt wieder aufgebaut wird, die Mauern wieder aufgebaut wurden und er wartete auf eine Gelegenheit. Aber Monate vergingen und sie war nicht da. Und dann war es doch eines Tages so, dass die Traurigkeit ihm im Gesicht geschrieben stand und der König fragt nach. Und dann geschieht etwas ganz Ungewöhnliches. Der König gibt den Befehl oder die Erlaubnis dem Nehemia, nach Jerusalem zu gehen und die Mauern wieder aufzubauen. Das ist insofern völlig überraschend, weil dieser König, genau dieser König, hatte Jahre vorher unter Esra in Bezug auf den Tempel einen Baustopp gegeben. Genau derselbe König. Und zwar waren da Feinde gewesen in Israel, die haben einen Brief geschrieben an diesen König und haben gesagt, diese aufrührerische Stadt, die will wieder groß werden. Und Mauern werden gebaut. Das war gar nicht wahr. Die Mauern wurden noch gar nicht gebaut. Der Tempel wurde gebaut. Und dann war der König besorgt. Sie haben ihm auch geschrieben, er soll mal in den Chroniken nachlesen, was das für eine Stadt ist, Jerusalem. Die hat immer Schwierigkeiten gemacht. Das haben sie geschrieben. Und dann hat der König gesagt, stopp! Schluss mit allen Bauarbeiten. Dann hörten auch die Bauarbeiten am Tempel für etwa 15 Jahre auf. Dann kamen die Propheten Haggai, Zacharia und haben das Volk ermuntert, weiter am Tempel zu bauen. Geschah dann auch, wurde auch vollendet. Aber die Mauern immer noch nicht. Und der König, der also damals gesagt hatte, stopp, Schluss, ja, das war derselbe König, unter dem Nehemia gedient hat. Und was wollte er? Er wollte die Mauern wieder aufbauen. Das war ja damals der Grund gewesen, warum der König sagte, Schluss, aus, Ende. Derselbe König. Und jetzt geschieht einfach ein Wunder. Der König, Gott lenkt Herzen wie Wasserbäche. Jetzt sagt der König, geh, bau auf. Das war im Jahre 445. 49 prophetische Jahre später, ein Jahr gleich 360 Tage, das muss man immer bedenken, der prophetische Monat sind 30 Tage und dann sind es 12 Monate, sind 360 Tage. Wenn man genau rechnen will, dann muss man das immer bedenken, anders wie das wirkliche Kalenderjahr hat ja nun 365 ein Viertel Tage, ne? Ja, immer noch das Schaltjahr dann. Dann kommt man nämlich auf die richtigen Zeitpunkte. 49 Jahre, das heißt, das sind diese 7 Wochen. In 7 Wochen, in 49 Jahren, wurde Jerusalem wieder aufgebaut und die Mauern wieder befestigt, sodass es wieder eine intakte Stadt war. Das dauerte etwa ein halbes Jahrhundert. 49 Jahre. Weitere 434 prophetische Jahre, das sind jetzt diese 62 mal 7, das sind 434 Jahre. von dem Moment an, wo die Stadt wieder in Ordnung war, da sind wir im Jahr 31, 32 nach Christus. Und nach den 62 Wochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Das Bild, was wir hier sehen, ist ein Relief, das es in Rom gibt. Es ist die, ja, wie der Tempel geplündert wird in Jerusalem im Jahre 70 nach Christus durch Titus. Und was wir hier sehen, wie der goldene Leuchter abtransportiert wird, der im Tempel gestanden hat. Das ist also ein Relief aus dieser Zeit und beschreibt die Einnahme des Tempels durch die Römer und seine Zerstörung, 70 nach Christus. Im Jahr 31, 32 nach Christus, der Herr Jesus ist wahrscheinlich im Jahr 1 vor Christus geboren, es gibt da eine leichte Verschiebung, wird der Herr Jesus gekreuzigt. Also diese Danielswochen beziehen sich nicht auf die Geburt des Herrn Jesus, sondern auf seinen Tod. Nach 7 plus 62, 69 Wochen, nachdem das Wort des Königs Artasasta zu Nehemia geschah, bau die Stadt wieder auf. Und danach 69 Wochen ist der Messias ausgerottet worden, ist der Herr Jesus beseitigt worden, ans Kreuz geschlagen. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist ein ganz interessanter Vers. Das Volk, das Jerusalem und den Tempel zerstört hat, waren 70 nach Christus, etwa knapp 40 Jahre nachdem, nicht ganz 40 Jahre, nachdem der Herr Jesus beseitigt worden ist, das waren die Römer. Der Feldherr war Titus, der dann später auch noch Kaiser geworden ist in Rom, nachdem er diesen Feldzug siegreich durchgeführt hat, ist er dann später Kaiser geworden. 70 nach Christus. Aber hier steht nicht das Volk des kommenden, der kommende Fürst ist nicht Titus. Es ist das römische Volk. Und jetzt ist hier von einem kommenden Fürsten die Rede. Ich muss das jetzt kurz machen. Ihr hattet ja schon im Bibel im Überblick die Offenbarung. Das war Arend Remmers, der das hier gemacht hat. Viele von euch waren da. Der kommende Fürst ist das Haupt in der Zukunft noch des wiedererstehenden römischen Reiches. Im Buch Daniel haben wir 4 Weltreiche. Das babylonische Weltreich, das war das Weltreich, unter dem Daniel hauptsächlich lebte, mit seinem ersten Fürsten Nebukadnezar. Dann kam das medopersische Reich, das hat in seiner Anfangszeit Daniel auch noch erlebt, den König Kyros und den König Darius, das waren Meder gewesen. Das war das medopersische Weltreich. Danach kam das griechische Weltreich, verbunden mit dem Namen Alexander dem Großen. Danach kam das römische Weltreich. Dieses Weltreich hat sehr lange Bestand gehabt, vor allem in dem oströmischen Teil. Hat es fast 1000 Jahre gehalten. Und dieses Reich, das sagt die Bibel, wird wieder erstehen. Und dieses Reich wird einen Fürsten haben. Und das ist jener Fürst, der kommende Fürst. Das Volk gab es damals schon. Das Volk des kommenden Fürsten. wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Der Fürst ist noch nicht da. Er kommt. Er wird der Fürst dieses wiedererstehenden Weltreiches sein. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Hier kommt jetzt ein langer Zeitraum, die 70. Danielswoche. 70 Wochen waren verhängt über das Volk. Die 70. Woche ist ganz abgetrennt von den 69 Wochen, von den 6 plus 62 Wochen. Darum dieses und bis ans Ende, da am Ende, da kommt diese 70. Woche. Aber dazwischen ist eine Unterbrechung. In dieser Unterbrechungszeit leben wir heute noch. Das Bild hier soll ein wenig das zeigen. Die 69 Wochen, diese 6 Wochen plus 62 Wochen, endeten mit dem Hinwegtun des Messias, mit dem Kreuz von Golgatha. Jetzt ist diese Zeit bis ans Ende eine Unterbrechung. Es ist die Zeit der Gnade, in der wir leben. Der Herr Jesus ist im Himmel, der Heilige Geist auf der Erde. Die Braut des Lammes wird gesammelt. Und ich denke, die meisten meiner Zuhörer wissen, dass der Herr Jesus wird wiederkommen. Zuerst nicht auf die Erde, sondern bis in die Luft. Und dann wird er alle die, die an ihn glauben, zu sich entrücken. Die Entrückung, die wir in 1. Thessalonicher 4 finden. Die Gläubigen, die heimgegangen sind, werden zuerst auferweckt werden und die Lebenden zusammen mit ihnen dann dem Herrn entgegengerückt werden, in die Wolken, in die Luft. Und dann sagt Thessalonicher so schön, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und dann startet die Uhr Israels wieder. Dann ist diese Zeit, diese lange Zwischenzeit zu Ende und der Herr Jesus wendet sich wieder seinem irdischen Volk zu. Und dann beginnt die 70. Woche. Und da lesen wir, und er wird einen festen Bund machen. Jetzt müssen wir zurückgehen. Wer ist denn der Er? Das ist der kommende Fürst, von dem wir gelesen haben. Der kommende Fürst, das Volk des kommenden Fürsten. Dieser kommende Fürst, er wird einen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Das Haupt über das wiedererstandene römische Reich macht einen Bund mit den vielen, das sind die vielen aus Israel. Oder genauer noch gesagt aus den Juden. Und zur Hälfte der Woche, diese Woche jetzt, das sind wieder 7 Jahre, werden in 2 Teile geteilt. In die erste Hälfte der Woche 3,5 Jahre und dann nochmal 3,5 Jahre. Und in der Mitte der Woche, nach 3,5 Jahren, werden Schlacht- und Speisopfer aufhören. Er wird den jüdischen Gottesdienst verbieten. Und wegen der Beschirmung des Gräuels wird ein Verwüster kommen. Es wird nicht nur der jüdische Gottesdienst unmöglich gemacht, also verboten. Sie werden wieder einen Tempel haben, das ist auch klar, in Jerusalem und werden wieder Opfer bringen, wie im Alten Testament. Und nach 3,5 Jahren wird jener Fürst des Römischen Reichs sagen, Schluss damit, aufhören. Und gleichzeitig wird das Bild dieses römischen Fürsten im Tempel aufgestellt werden. Als ein Bild, was zu verehren ist. Und der dafür sorgt, dass diesem Bild Verehrung gebracht wird. Ich sage das jetzt ohne große Stellen zu zitieren, ist gerade der Antichrist. Der Antichrist, der König, der kommende König Israels, kein guter König. Er wird als politisches Haupt A diesen Bund machen mit dem römischen Haupt und er wird einfordern, dass diesem Bildnis des römischen Herrschers Verehrung gezollt wird. Und viele der Juden werden das tun. Übrigens ist das nichts, eigentlich sowas Neues nicht. Auch früher schon haben römische Cäsaren, römische Kaiser göttliche Verehrung für sich in Anspruch genommen. Die Christen damals, die Märtyrer geworden sind, sie haben sich geweigert, den römischen Kaisern genau diese Anbetung darzubringen. Und deswegen sind viele von ihnen den Märtyrertod gestorben. Genau das wird wieder geschehen, bloß jetzt gegenüber den Juden. Sie werden gezwungen, dieses Götzenbild oder dieses Bild des römischen Cäsaren zu verehren. Und weil der Antichrist da mitspielt und praktisch das Ganze schützt und deckt und propagiert sogar noch, also sich nicht wehrt und sagt, das geht nicht, wir sind Juden, sondern nein, er macht da mit, wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen wird. Das zweite Psalmbuch hat mit der 70. Danielswoche zu tun. Und zwar das zweite Psalmbuch hat zu tun mit diesem Antichristen, mit diesem Mann, der König Israels ist oder König der Juden, aber diesen Bund macht mit dem römischen Haupt und die Juden zwingt, dieses Bild anzubeten. Dieses Problem, es ist eigentlich ein inneres Problem. Dieser Antichrist ist da selbst ein Jude. Oder zumindest ein Israelit. Ist eigentlich ein inneres Problem. Er ist ihr König. Aber er ist gegen Christus. Er ist der Mann der Sünde, wie ihn die Bibel auch nennt. Und weil er die Juden zwingt, Götzendienst auszuüben. Und wenn sie das dann nicht tun, dann können sie nicht kaufen und nicht verkaufen. Sie sind in großer, großer Not. Und diese Not, die schildert das zweite Buch der Psalme. Aber dann passiert Folgendes, und das ist jetzt der untere Abschnitt, weil die Masse der Juden dem Antichristen folgt und dieses Götzenbild anbetet. Deswegen wird Gott Zucht üben an seinem irdischen Volk und da wird ein Verwüster kommen. Und das ist der König des Nordens. Er kommt vom Norden, aus dem Gebiet Syrien, Irak, Iran, aus diesem Gebiet etwa kommt er und fällt nach Jerusalem ein, erobert Jerusalem, zerstört den Tempel, der ja da wieder da ist, in dem auch das Götzenbild ist, zerstört das, zieht dann weiter durch bis nach Ägypten. Und diese Not, das ist jetzt eine ganz andere, das eine war eine innere Not durch den Antichristen, zweites Psalmbuch. Diese äußere Not, dass ein fremder König in das Land einbricht, Jerusalem zerstört, das ist das große Thema des dritten Psalmbuchs. Da geht es nicht um den Antichristen, da geht es um den König des Nordens und all die Trübsal, die er über das Volk bringt. Ja, Das war ein kleiner Exkurs, aber nur dann können wir, wenn wir das verstanden haben. Wir sind also im zweiten und dritten Psalmbuch prophetisch, in der zweiten Hälfte der letzten Danielswoche. Und wir haben zwei große, die dem gläubigen Überrest Not bereiten. Das eine ist der Antichrist, der selbst ein Israelit ist, ihr König, der aber sie verführen will zum Götzendienst. Und das andere ist die Zuchtrute Gottes, weil die Menge der Juden diesem Antichristen folgen wird. Das ist der König des Nordens, der dann einbricht, Jerusalem erobert, den Tempel zerstört und furchtbare Verheerungen anrichtet in Israel. Das ist die andere Not. Das ist das dritte Psalmbuch. Das zweite Psalmbuch bezieht sich prophetisch auf die zweite Hälfte der 70. Danielswoche. Die meisten Gottesfürchtigen sind außer Landes geflohen. Der Herr Jesus selbst in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, da hatten doch die Jünger, sie standen am Ölberg und die Jünger haben, vom Ölberg aus konnte man so schön den Tempel sehen, das war der herodianische Tempel und dann waren die Jünger ganz voll Stolz, nicht, was sie für einen prachtvollen Tempel als hatten damals. Der war galt als eines der sieben Weltwunder, das war ein prachtvoller Bau. Und dann sagte Herr Jesus, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und das geschah ja auch 70 nach Christus. Das Volk des kommenden Fürsten hat die Stadt zerstört, hat den Tempel zerstört. Und das ist bis heute so. Der Tempel steht nicht mehr. Ist nie wieder aufgebaut worden. Heute steht eine Moschee. Aber dann geht der Herr Jesus weiter dort in Matthäus 24. Und er spricht von der Endzeit. Und dann sagt er, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht an heiliger Stätte. Und dann sagt der Herr Jesus noch, von dem Daniel geredet hat, von dem Daniel geschrieben hat. Das ist Daniel 9, was wir gelesen haben. Diese Beschützung, des Beschirmung des Gräuels, das Standbild des römischen Fürsten in der Zukunft im Tempel. Und der Antichrist deckt das alles und fördert das Ganze. Und dann, wenn das aufgerichtet wird, und das wird aufgerichtet, das hatten wir gesehen, in der Mitte der Danielswoche, wenn das aufgerichtet wird, dann sagt der Jesus, dann sollt ihr fliehen. Dann flieht aus Jerusalem. Dann flieht aus Judäa in die umliegenden Gebirge und Länder. Das werden die Gläubigen da in der Zukunft tun. Das ist interessant, da werden Juden das Matthäus-Evangelium lesen und werden diese Stelle finden. Und in dem Moment, wo das geschieht, wo dieses Standbild im Tempel aufgerichtet wird, dann werden sie, weil sie gottesfürchtig sind, werden sie fliehen. Und dann beschreibt das der Herr Jesus. Er sagt, betet, dass die Flucht nicht im Winter geschieht, unter schweren Bedingungen. Und wehe den Schwangeren in jeden Tagen, die einfach nicht fliehen können, weil ihre momentanen körperlichen Umstände es ihnen nicht erlauben. Es wird also solche geben, die nicht fliehen können. Und denen geht es am allerschlimmsten. Sie sind noch im Land. Sie sind im direkten Zugriffsbereich des Antichristen. Und dann kommt der König des Nordens noch, bricht ein. Und sie erleben das hautnah. Die anderen, die flüchten konnten, sie trifft es nicht ganz so hautnah. Sie haben einen gewissen Abstand zu dem Antichristen, sie wohnen nicht direkt in Griffnähe und sie sind in den Ländern drumherum, wo der König des Nordens im Moment nicht so sehr darauf zugreift. Moab zum Beispiel wird entkommen, nicht? Und vielleicht werden sie dort sein. Aber auf jeden Fall, die meisten Gottesfürchtigen sind außer Landes geflohen. Die Psalmen dieses Buches, es geht um das zweite Buch, kann man in vier Gruppen einteilen. Kann auch anders einteilen, ich habe es jetzt mal so gemacht. Die Psalmen 42 bis 51, 52 bis 60, 61 bis 69, 70 bis 72. Jede dieser Gruppen, Psalm 51 steht etwas isoliert, ein ganz bekannter Psalm. Dieser Psalm, wo David seine Sünde bekennt mit Bathseba. Ganz bekannter Psalm. Er steht ein bisschen für sich, aber all die anderen Psalmen, Gruppen haben folgenden Aufbau. Sie beginnen immer jede Gruppe mit den Leiden dieser Juden, jetzt unter dem Antichrist und den gottlosen Juden, leiden sie. Und dann beten sie inmitten dieser Leiden zu Gott um Rettung und dann schenkt Gott die Rettung. Und jede Gruppe ist genauso aufgebaut, sodass wir am Anfang immer die Schilderung der Leiden finden, dann die Gebete und am Ende die Rettung. Und das geschieht praktisch viermal. Hat mich auch ein wenig erinnert. Das übrigens, das dritte Psalmbuch hat drei solche Abschnitte, ist sehr viel kürzer auch. Das dritte Psalmbuch hat drei solche Gruppen. Wenn wir daran denken, dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane dreimal dasselbe gebetet hat. Es war immer die gleiche Not, die vor ihm stand. Aber das Ganze hat ihn so bewegt, dass er dreimal das in Gebet vor seinen Gott gebracht hat. Und hier diese schwierigen Umstände, in die das Volk Israel ist, viermal setzen sie an Gott, diese schwierigen Umstände zu schildern, Gott um Hilfe anzurufen. Und sie bekommen jedes Mal eine Antwort. Psalm 42 bis 51. In Israel wütet der Antichrist, der sich in den Tempel gesetzt hat. Hatte ich vorhin noch nicht gesagt. Er hat nicht nur ein Standbild aufgerichtet von dem römischen Fürsten. Er hat sich selbst auch noch in den Tempel gesetzt. Und hat für sich, für seine Person, auch noch göttliche Verehrung eingefordert. Oder wird das tun? In ihren schwierigen Umständen wenden sich diese an Gott und klagen ihm ihre Not. Das ist Psalm 42 bis 44. Doch dann richtet sich ihr Glaubensblick auf den Herrn. Und sie besingen seine Schönheit und seine zukünftige Herrlichkeit als König. Dann kommt Psalm 45, ganz eigenartig. Da wird der kommende König, und zwar jetzt nicht der Antichrist, sondern der König aus dem Stamme der Sohn Davids. Er wird dann beschrieben. Und dann ändert sich plötzlich die Psalmen ändern sich, die danach kommen, weil Hoffnung aufkeimt. In den Psalmen 46 bis 50 preisen sie Gott, auf den sie trauen. Aber diese schwierigen Umstände, in denen sie sind, sie kommen aus der Hand Gottes. Und es gibt eins, was dieser Überrest, der selbst fromm ist, einsehen muss, dass sie eine große Schuld haben als Volk. Sie haben den Messias umgebracht. Und diese Schuld, werden sie Stück für Stück durch diese Schwierigkeiten hingeführt, das einzusehen. Und Psalm 51, das ist natürlich von David, es ist sein Bekenntnis über die Sünde mit Bathseba. Und er hat ja auch jemanden ermorden, nicht direkt ermordet. Ja. Aber er hat die Dinge so gemacht, dass der Mann von der Uriah sterben musste. In der Front an vorderster Stelle und alle anderen hat er gesagt, zieht euch hinter dem zurück. Und in Wirklichkeit war das Blut schuld, was David auf sich gebracht hatte. Und das bekennt er. Und dieses Bekenntnis ist prophetisch anzuwenden auf den Überrest Israels, der auch seine Schuld einsehen wird, sich eins machen wird mit dem Volk, das das damals getan hat. Dann der zweite Gruppe. Die folgenden Psalmen behandeln den Gottlosen, das ist der Antichrist, Psalm 52, 53, ganz deutlich. Die Treuen, zum Teil befinden sie sich in Jerusalem, bitten Gott um Errettung von den Feinden, Psalm 54 bis 59. Sie erkennen aber auch an, dass ihre ganze Not eine Folge des gerechten Handelns Gottes im Gericht mit ihnen ist. Das unbeschreibliche Leid dient zugleich ihrer Läuterung. Die dritte Gruppe, im Psalm 61 und 62 finden wir das Vertrauen des Volkes auf Gott, dann das ernste Verlangen nach Gott. In Psalm 64 rufen sie um Rettung. Und sie sind überzeugt, dass Gott wieder Segen schenken wird. Psalm 65. Dann kommen Loblieder. Und der Psalm 69 zeigt, wenn einmal Segen kommt, dann gibt es dafür eine Grundlage. Das ist das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha. Dann kommen noch drei Psalmen. Ganz kurz, Psalm 70, wieder Bitte um Errettung. Psalm 21, Dank für die Errettung. Und Psalm 72 ist eine Beschreibung des Königs und der Herrlichkeit des Friedensreiches, des Königs, der schon in Psalm 45 geschildert wurde. Das ist ein kurzer Abriss, das kann man sich nicht alles merken, ihr bekommt das ja. Die Unterlagen. Also noch einmal vier Sequenzen, die immer wieder den gleichen Aufbau haben. Schilderung der Not, Rufen um Errettung, das Vertrauen darauf, dass Gott dieser Rechnung Rettung bringen wird und dass am Ende sein König regieren wird. Und jetzt wollen wir uns einzelne Psalmen ein wenig angucken. Ich lese einfach den Psalm 42 vor. Dem Vorsänger ein Maskil von den Söhnen Koras. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht. Da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich mich erinnern und in mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, mit ihnen schritt zum Haus Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Lobes, eine feiernde Menge. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Rettung seines Angesichts. Mein Gott, es beugt sich nieder in mir meine Seele. Darum denke ich an dich aus dem Lande des Jordan und des Hermon vom Berge Mizar. Tiefe Ruf der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse, alle deine Wogen, deine Wellen sind über mich hingegangen. Am Tag wird der Herr seine Güte entbieten und bei Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum gehe ich trauernd umher wegen der Bedrückung des Feindes? Wie eine Zermalmung in meinen Gebeinen verhöhnen mich meine Bedränger. indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Was beugst du dich nieder, meine Seele? Und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Ich lese gleich noch Psalm 43 dazu. Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen eine lieblose Nation. Von dem Mann des Truges und des Unrechts errette mich. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verworfen? Warum gehe ich trauernd umher wegen der Bedrückung des Feindes? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Jubelfreude ist, und werde dich preisen mit der Laute, Gott, mein Gott. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Dieser Refrain, der am Ende vom Psalm 43, macht uns ganz klar, Psalm 42 und 43 gehören zusammen. Diese beiden Psalmen gehören zusammen, denn diesen Refrain haben wir ganz genauso, zweimal sogar, im Psalm 42. Es kommt in den späteren Psalmen nicht mehr vor. Es sind Psalm 42 und 43. Nun, wenn ihr kennt doch diese Psalmen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch oder die meisten sicher Psalm 42 und 43 schon gelesen hat. Und habt ihr gemerkt, hier spricht jemand, der im Moment keine Gelegenheit hat, in den Tempel zu gehen. Er erinnert sich daran, wie wir das hier lesen, daran will ich mich erinnern und mir in mir ausschütten, meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, mit ihnen schritt zum Hause Gottes. Das war Vergangenheit. Das war einmal, aber das kann er nicht mehr. Wir sehen das ja auch in Lukas, nicht? Als der Herr Jesus 12 Jahre alt war, da ist er mit seinen Eltern nach Jerusalem gegangen. Jeder männliche Israelit musste 3-mal im Jahr im Tempel in Jerusalem vor Gott erscheinen. 3-mal. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Fest der Wochen und zum Fest der Laubhütten. An diesen 3 Festen, die übrigens immer mehrere Tage gingen, musste jeder männliche Israelit in Jerusalem erscheinen, wenn er irgend konnte. Und da finden wir auch, dass die Eltern Josef und Maria mit dem Herrn Jesus nach Jerusalem hinaufgegangen sind. Und da war immer eine große Schar. Darum haben die Eltern am Anfang auch nichts gedacht, als der Herr Jesus nicht gleich dabei war. Die haben gedacht, oh, das ist bei irgendwelchen Bekannten und Verwandten. Da ging eine große Schar hin. Und hier erinnert sich daran, das habe ich getan und jetzt kann ich es nicht mehr. Es ist, das Gräuelbild ist aufgestellt. Dieser Israelit hat das getan, was der Herr Jesus gesagt hat, wenn das aufgestellt wird, dann flieht. Dann flieht! Es kann sein, dass ich weiß nicht, ob der Tempel schon zerstört ist durch den König des Nordens oder noch steht. Auf jeden Fall können sie nicht mehr hingehen. Dort ist jetzt Götzendienst. Aber jetzt möchte ich das mehr praktisch auf uns anwenden, Geschwister. Wer von uns, ich schließe mich mit ein, als ich das gelesen habe, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich erstmal an mich gedacht. Diese zweite Zeile. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Ich habe mich gefragt, Gab es eine solche Zeit überhaupt schon einmal in meinem Leben? Ich bin ein Kind Gottes. Ne? Aber gab es eine solche Zeit, dass ich nach Gott gelechzt habe, wie ein Hirsch nach Wasserbächen? Dass ich sagte, ich kann nicht mehr leben, ohne die Gegenwart meines Gottes ganz bewusst zu erleben und zu erfahren. Darum geht es hier. Seht ihr, früher ist er in den Tempel gegangen, dreimal vielleicht im Jahr. Vielleicht, wenn er in Jerusalem wohnte, konnte er jeden Tag in den Tempel gehen. Konnte die Zeremonien dort, konnte er daran teilnehmen. Ist mit der ganzen Schar dorthin gegangen, hat sich gefreut. Worüber? Vielleicht über die Zeremonien? Ich weiß es nicht. Versteht ihr, war das Gott, an dem er sich erfreute, oder war es der religiöse Ritualismus, an dem er sich erfreut hat? Es gibt ja heute noch große Kirchen, wenn ich an die römisch-katholische Kirche denke oder wenn ich an die orthodoxe Kirche im Osten denke, wo unwahrscheinlich viel Zeremonien sind. Weihrauchgeschwenke und alles Mögliche, ja. Und es gibt Leute, die lieben das. Die finden das ganz toll. Das ist alles so ehrfurchtserregend, das ist alles so heilig, hat aber gar nichts mit Gott zu tun. Das ist nur Äußerlichkeit. Ja. Und es kann sein, dass man mit diesen Dingen, wenn man sie hat, völlig zufrieden ist und glücklich ist. Und jetzt hier für diesen Israeliten ist das alles weg. Er kann nicht mehr in den Tempel gehen, er kann an diesen Zeremonien nicht mehr teilhaben. Und plötzlich wächst sein Verlangen nach Gott. Stell dir mal Folgendes vor. Du bist krank. Eine ernste Krankheit, oder muss auch nicht so ernst sein, aber es könnte vielleicht sein, eine schlimme Verletzung, die dich Wochen, vielleicht Monate hindert, das Zusammenkommen der Gläubigen zu besuchen. Du kannst nicht mehr zur Gebetsstunde, du kannst nicht mehr dazu, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, du kannst nicht mehr zum Brechen des Brotes kommen, geht nicht. Du bist ans Krankenlager gefesselt. Und dann, ja, was ist dann? Du vermisst natürlich diese ganzen Dinge, das ist normal für einen Christen, man vermisst das dann. Ja, was bleibt dir denn dann? Gott. Dann bleibt dir Gott. Natürlich, vielleicht besuchen die auch mal Geschwister, nicht? Glaubensgeschwister, da hast du auch deine Freude daran. Aber noch einmal, an dem normalen gottesdienstlichen Leben, sage ich mal, kann es sein, dass äußere Umstände eintreten, durch Krankheit, durch Alter, dass du das nicht mehr besuchen kannst. Und dann wird deutlich, was war der Inhalt deines Lebens als Christ? Das örtliche Zusammenkommen, die Versammlung, das Leben unter den Geschwistern? Oder war es wirklich Gott? Versteht ihr? Dann wird plötzlich uns der Teil weggenommen. Alle diese Segnungen, das sind Segnungen. Dass wir zusammenkommen können, dass wir das Wort Gottes lesen können gemeinsam, dass wir zusammen beten können, dass wir Geschwister haben, Glaubensgeschwister, das sind alles Segnungen. Aber es kann sein, dass wir das haben und meinen, wir haben alles. Und dann nimmt Gott uns das alles weg und zeigt uns, Moment, das Wichtigste, nämlich deine Verbindung zu mir, die ist gar nicht so tief gewesen. Du hattest Verbindung mit all dem Äußeren, aber nicht mit mir wirklich. Und ich glaube, dass diese Übungen diesen Psalmisten dahin führen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Und fragen wir uns das noch einmal. Ich frage mich das. Habe ich schon einmal wirklich nach Gott gelechzt, dass ich gesagt habe, ohne dich kann ich nicht leben? Ich sage nicht, ohne ihn bin ich nicht errettet, nicht? Ohne den Herrn Jesus. Aber kann ich leben ohne den Herrn Jesus? Kann ich das? Tue ich das? Oder sage ich, nein, Herr Jesus, ich brauche dich, nur dich. Das ist hier, das möchte ich aus diesem Psalm 42 und 43 vor unsere Seelen stellen, Geschwister, vor meine Seele. Verlange ich wirklich nach Gott? Nicht, wir merken das, wenn er sagt hier, darum denke ich an dich aus dem Lande des Jordan und des Hermon vom Berge Mizar. Die sind weg von Jerusalem, nicht? Der Berg Mizar und der Jordan und der Hermon, das ist alles nicht Jerusalem. Sie sind geflohen von dieser Stätte, weil es der Herr Jesus da so gesagt hat. Übrigens dieser Satz, Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich gegangen, wird oft auf den Herrn Jesus angewandt. Das darf man auch tun. Der Herr Jesus ist auch durch solche Übungen gegangen. Aber eigentlich meint diese Stelle hier die Übungen und die Nöte, durch die der Überrest geht. Sie sind auch durch diese Wassertiefen, gehen sie gerade dann in der Zukunft. Und dann kommt noch andauernd die Sache, wo ist dein Gott? Ne? Wo ist dein Gott? Das sagen natürlich die Ungläubigen, die sie umgeben. Die sagen, wo ist dein Gott? Dir geht's doch so dreckig. Hältst du immer noch fest an deinem Gott? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr solche Stimmen schon mal gehört habt. Vielleicht ist es uns noch nicht so dreckig gegangen. Vielleicht waren wir noch nicht so krank. Vielleicht haben wir noch nicht so viel Leid gehabt in unserem Leben, dass die anderen, ja, und was ist jetzt mit deinem Glauben an Gott? Hältst du noch immer fest? Wo ist dein Gott? Der hilft dir doch gar nicht. Was sollen sie sagen? Was sollen sie antworten? Das alles bereitet ihnen nur Schmerzen. Tja, und jetzt kommen wir zum Kontrastprogramm. Psalm 45. Hier haben wir diese Klagen. Noch einmal, da ist, ich gehe nochmal zurück, dieser Psalm 43. Diese lieblose Nation, das sind die Juden, nicht? Das ist die Menge des Volkes, die dem Antichristen folgt. Das ist die lieblose Nation. Das ist nicht eine fremde Nation. Und der Mann des Truges und des Unrechts, das ist der Antichrist. Ja, da haben sie Gott ihre Not gesagt. Und jetzt kommt, wie gesagt, ein Szenenwechsel. Psalm 45. Dem Vorsänger nach Shoshanim, von den Söhnen Koras ein Maskil, eine Belehrung, ein Lied der Lieblichkeiten. Es wallt mein Herz von gutem Wort. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Man kann auch den Doppelpunkt weglassen und sagen, ich sage meine Gedichte dem Könige. Aber vielleicht ist mit dem Doppelpunkt noch schöner. Ich sage meine Gedichte dem König. Also das will heißen, meine Gedichte sollen dem König gelten. Das ist hier die Aussage. Ja. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet in Ewigkeit. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät zieh glücklich hin um der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit willen. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Deine Pfeile sind scharf, Völker fallen unter dir. Sie dringen den Feinden des Königs ins Herz. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Myrrhe und Aloe, Cassia sind alle deine Kleider, aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen, die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden mit Geschenken deine Gunst suchen. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, aus Goldwirkerei ihr Gewand. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt. Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen werden zu dir gebracht. Sie werden unter Freude und Jubel geführt, sie ziehen ein in die Paläste des Königs. An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein. Zu Fürsten wirst du sie einsetzen im ganzen Land. Ich will deines Namens gedenken lassen, alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewig. Ein wunderbarer Psalm, wo der König besungen wird. Meine Gedichte dem König. Ich möchte nur auf ein paar Dinge hinweisen. Ich füge jetzt mal ein Wort ein, was hier nicht steht. Vierte Zeile. Du bist schöner, jetzt sage ich mal, als die anderen Menschensöhne. Der da angesprochen wird, dieser König, ist der Sohn des Menschen, aber du bist schöner als die anderen Menschensöhne. Ich meine, dass dort der Titel Sohn des Menschen steckt. Der Herr Jesus ist der Sohn des Menschen. Wahrer Mensch. Aber dann im Gegensatz dazu, das ist ganz eigenartig. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Schlag da mal auf Hebräer Kapitel 1. Wer wird hier denn angesprochen mit den Worten, dein Thron, o Gott, ist immer und ewig? Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns das. Hebräer 1, Vers 8. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat ganz genau gewusst, von wem der Psalmist hier redet. Er redet nicht von Gott im Allgemeinen. Er redet schon gar nicht von Gott, dem Vater. Er redet von dem Sohn, von Gott, dem Sohn. Dein Thron, o Gott! Jetzt haben wir zwei Dinge, nicht? Der Herr Jesus ist der Sohn des Menschen, weil er wahrer Mensch ist. Aber er ist schöner wie die anderen Menschen sind. Aber er ist auch Gott, gepriesen in Ewigkeit. Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Hebräerbrief macht ganz deutlich, wer gemeint ist. In Bezug auf den Sohn sagt er aber, dein Thron, o Gott. Es ist der König Israels. Er ist der Sohn des Menschen und er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Wunderbare Wahrheit. Dann wird erinnert, was der Herr Jesus hier auf der Erde war, als er das erste Mal hier war. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das war damals so, als er hier war. Wurde deutlich, dass er Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst hat. Ich meine auch sogar vorher schon, wenn es heißt, Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet in Ewigkeit. das hat er auch bewiesen, als er hier auf der Erde war. Wenn er gesprochen hat, dann haben die Menschen gesagt, der redet nicht wie die Schriftgelehrten. Der redet nicht wie die Schriftgelehrten. Und es waren Worte der Gnade, die er sprach. Hier wird das so ausgedrückt, Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Geschwister, hier ist ein Israelit. Und diese Worte spricht er über den Messias, über den König Israels. Was sagen wir zu dem Herrn Jesus? Wir kennen ihn noch viel mehr. Hier der Psalmist, der wusste noch nicht, dass der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dass er der Heiland der Welt ist, das alles wissen wir. Aber was sagen wir vom Herrn Jesus? Wallt unser Herz auch von gutem Wort? Wann hast du, wann habe ich das letzte Mal den Herrn Jesus angebetet? In der Stille, zu Hause, ich meine jetzt gar nicht, wenn wir zusammenkommen, persönlich dem Herrn Jesus gesagt, wie wunderbar er ist. Ist unsere Zunge wie der Griffel eines fertigen Schreibers? Dann möchte ich noch auf eine Sache aufmerksam machen. Übrigens ganz kurz nur die Königin, das ist wahrscheinlich Jerusalem. Und die Gefährtinnen, das sind wahrscheinlich, bildlich gesprochen, die anderen Städte Israels, aber will da nicht zu weit gehen. Aber es geht mir um Folgendes. Wenn gesagt wird, höre Tochter und sieh und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Und der König, und ich sage jetzt mal was dazwischen, und wenn du das tust, wenn du das tust, wenn du dein Volk vergisst und das Haus deines Vaters, dann wird der König deine Schönheit begehren. Da steckt ein Grundsatz dahinter, der auch heute gilt. Als wir uns bekehrt haben, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns sich bekehrt haben, da hatten wir eine Vergangenheit. Wir gehörten auch zu einer gewissen Familie. Es sind natürlich hier viele, die hatten schon gläubige Eltern. Die können dankbar sein. Aber was ist, wenn jemand sich aus einem ungläubigen Elternhaus bekehrt? In einer gewissen Weise, in einer gewissen Weise, muss das alles abgebrochen werden. Müssen diese Beziehung, ich sage nicht, wir sollen unsere Eltern lieben, auch ungläubige Eltern. Wir dürfen für sie beten, aber es muss ein gewisser Abstand kommen. Dein Freundeskreis, dein Alter, vor deiner Bekehrung, kannst du den weiter aufrechterhalten? Kannst du da einfach so weiter drin leben? Nein, du musst einen Schnitt machen. Du musst einen Schnitt machen. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter oder sogar die eigene Frau mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Fragen wir uns auch, haben wir Dinge von vor unserer Bekehrung, haben wir wirklich gebrochen mit unserer Vergangenheit? Auch gebrochen mit den Dingen, die in unserem eigenen Leben waren. Lieblingssünden, sage ich jetzt mal, ja? Haben wir gebrochen damit? Vergiss das alles! Ich denke, das ist hier eine allgemeine Anwendung, können wir hier machen. Wie gesagt, das ist jüdischer Boden hier, aber der Grundsatz gilt auch für uns. Ja, noch ganz kurz, Psalm 51, hier kommt ein ganz wichtiger, ich habe ja gesagt, dieser Psalm steht etwas isoliert. Vorher im Psalm 50 haben wir wieder die Segnungen des Reiches und dann kommt so als ein, oder Psalm 49, aber Psalm 50, 51 sind so ein Anhängsel besonderer Art und hier finden wir dieses Gebet Davids, als Nathan ihm die Sünde kundgetan hat, die David schon längst wusste, dass es Sünde war, aber er hat geschwiegen, nicht? Hier sind ein paar Dinge, die wir nicht eins zu eins übertragen können. Ich hatte ja gesagt, wir müssen aufpassen bei den Psalmen. Die Schreiber der Psalmen kannten das Werk von Golgatha noch nicht. Wenn ein Gläubiger zum Beispiel heute sagen würde, was wir hier finden, und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir, dann ist er in Unkenntnis darüber, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind und dass er bei uns sein wird bis in Ewigkeit. Das war im Alten Testament nicht geoffenbart, war auch nicht so. Wenn wir an Saul denken, ja, das war das Bild, was David vor sich hatte. Für kurze Zeit, nachdem Saul zum König gesalbt war, kam der Geist Gottes über ihn. Und er hat geweissagt, wie andere auch, unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Aber dann war er mehrmals ungehorsam und dann lesen wir, dass der Geist Gottes von ihm wich und ein böser Geist kam über ihn. Und das wusste David. Und jetzt hatte David so schwer gesündigt. Er hatte die Frau eines anderen, hatte sich mit ihr Beischlaf gehabt. Ein Kind war gezeugt worden dabei. Er wollte das vertuschen, hat dann den Mann schnell geholt und gesagt, geh mal zu deiner Frau, nicht? Und dann kriegt man das ja nicht raus, da das eigentlich von mir ist. Dann denkt jeder, das sei von dir. Ja, da wird ja versucht, zu vertuschen das Ganze. Der Mann sagt, ich kann nicht zu meiner Frau gehen, die anderen Soldaten sind auf dem Feld. Und ich soll hier Freude haben mit meiner Frau, das kann ich nicht machen. Was für ein Mann, ja, der Empfindungen hatte, Ehrgefühl hatte. Ja, und dann platzte diese List von David und dann ließ er den Mann an vorderster Front umkommen. Und jetzt hat er gedacht, Mensch, so was Schlimmes hat Saul eigentlich gar nicht gemacht. Ne? So was Schlimmes wie ich? Wir wissen nicht, dass Saul Ehebruch begangen hat. Und jetzt dachte David, ja, jetzt passiert mir dasselbe wie Saul. Jetzt nimmt Gott seinen Geist von mir. Und das hätte auch geschehen können. Darum ist diese Bitte von David völlig berechtigt. Nimm deinen Geist der Heiligkeit nicht von mir. Die Bitte war berechtigt. Bloß wenn wir diese Bitte äußern, dann sind wir in Unkenntnis über die Segnungen, die wir haben. Denn der Geist Gottes bleibt bei uns. Das mindert nicht unsere Schuld, wenn wir gesündigt haben. Bloß, wie gesagt, ich sage das, wir können die Psalmen nicht eins zu eins auf uns übertragen. Weil wir heute Segnungen haben, die Ergebnisse des Werkes auf Golgatha sind, die damals noch nicht bestanden. Aber dass er Blutschuld auf sich geladen hat, das wusste David. Aber noch einmal, das ist prophetisch, wird das der Überrest erkennen. Der fromme Überrest wird erkennen, wir als Volk haben Blutschuld auf uns geladen. Wir haben unseren Messias verworfen. Und sie werden das nicht nur erkennen, sie werden Leid tragen. Das findet man sehr deutlich im Propheten Sacharja in Kapitel 13. Leid tragen wird jedes Haus für sich persönlich, dass ihr Volk das getan hat. Und dann heißt es, und dann wird ein Quell geöffnet für Vergebung. Wenn sie das eingesehen haben, dann wird ihnen ihre Schuld vergeben werden, so wie sie auch David vergeben worden ist. Noch einmal, es sind hier Dinge in den Psalmen, auch in diesem Psalm, die können wir auch aussprechen. Ist jemand hier, der ein Kind Gottes ist? Und da ist eine Sünde in deinem Leben, die nie gottgemäß geregelt worden ist. Das ist normal. Dann wird das der Fall sein, meine Sünde ist beständig vor mir. Wo steht das? Und meine Sünde ist beständig vor mir. Ist doch klar, wenn der David morgens aufgewacht ist, ich habe Ehebruch begangen, ich habe einen Mann umkommen lassen. So ist er abends eingeschlafen, wenn er dann einschlafen konnte. So ist er morgens aufgewacht. Bis er Gott vor Gott zusammenbrach und sagt, das habe ich getan. Und ist hier jemand, der vielleicht ein Kind Gottes ist, der so eine Schuld, ich spreche jetzt nicht vom Mord, ja, meine ich jetzt gar nicht, aber einfach, wo er weiß, da ist eine Schuld in meinem Leben. Und das habe ich eigentlich nie ganz geordnet. Natürlich kann man verdrängen und man kann zum Teil so gut verdrängen, dass man manchmal lange Zeit nicht dran denkt. Ob man sowas wie einen Mord verdrängen kann, das weiß ich nicht, ne? Weil David sagt ganz deutlich, ist beständig vor mir. Beständig vor mir. Und bis der Moment kam, wo er es dann Gott bekannte. Und danach, ja, dann, wie war es dann? Ist er dann morgens aufgewacht? Ich habe das und das getan. Nun, Paulus hat nie vergessen. Er sagt, ich bin der Größte der Sünder. Ich habe die Versammlung verfolgt. Viele Gläubige haben durch Paulus Saulus den Tod gefunden. Ne? Nicht nur Stephanus, andere auch. Aber das hatte er Gott bekannt. Und es war nicht mehr etwas, was sein Gewissen belastete. Er wusste, er hat das nie vergessen. Aber es war nicht mehr zwischen ihm und Gott. Und das möchte Gott, dass Sünde nicht mehr zwischen ihm und uns steht. Dass das bekannt wird und dann dürfen wir Frieden darüber haben. Jetzt ist es 1,5 Stunden rum. Ihr habt schon gemerkt, ich habe nicht jeden Psalm betrachtet. Ich habe versucht, die große Linie zu zeigen, denn viel zu viele Psalmen und so ein paar Schwerpunkte zu setzen. Ganz praktisch für unser Leben. Dankeschön.